Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
April. Die Historiker haben nachgerechnet, wenn man so zurückgeht in den Kalendern und das jüdische Passafest betrachtet, dass am 3. April 33 Jesus gekreuzigt worden ist. Damals im Alter von ungefähr 38 Jahren, dort am Kreuz gestorben. Und er war ja nicht der Einzige, der am Kreuz gestorben ist, sondern damals wurden viele Menschen gekreuzigt. Der Bericht in den Evangelien, der sagt ja, allein schon zwei Leute neben ihm wurden mitgekreuzigt. Aber ich glaube, kein Tod am Kreuz hat die Menschen seither so beschäftigt wie das Sterben von Jesus. Und es beschäftigt bis heute die Menschen und wird sie auch in alle Zukunft beschäftigen. Und damit sind wir natürlich gleich dabei, wenn man das Kreuz vor Augen hat, diese Kreuzigung von Jesus, dass man merkt, es provoziert. Das ist nicht einfach so schöne Text. Da gibt es was anderes, was dann glatter runtergeht. Und es weckt Fragen. Und Paulus hat recht, wenn er dann schreibt, 1. Korinther 1, die Botschaft vom Kreuz erscheint als ein unglaublicher Irrsinn denen, die den Weg zu Gottes Heil nicht finden. Aber für uns, die wir Gottes Erlösung annehmen, entfaltet diese Botschaft eine gewaltige Kraft, die von Gott kommt. Und ein paar Verse später schreibt er, wir geben überall die Nachricht vom Messias weiter, von ihm, der am Kreuz hingerichtet wurde. Für die Juden ist das ein unerhörter Skandal und für die nichtjüdischen Völker einfach nur Unsinn. Und ich glaube, da kann man sich gut wiederfinden. Wenn man über das Kreuz von Jesus spricht und wenn man selber darüber nachdenkt, dann weckt das natürlich Fragen. Und es sind natürlich Herausforderungen und es ist ja irrsinnig, ja, dass ein Gott am Kreuz stirbt. Und jemand hat dann so schön in einem Gespräch mal provozierend nachgefragt, ja, und wo war dann Gott, als er gestorben ist? Ist er dann tot gewesen? Hat es dann keinen Gott gegeben? War der dann abwesend? Man merkt, da kann man weiterdenken. Es ist schwer nachzuvollziehen. Oder zu Recht auch die Frage, was ist das für ein Gott, der ein Menschenopfer verlangt? Was ist es für ein grausamer Gott, der das nötig hat? Und wie kann man da von einem Gott der Liebe sprechen? Oder weitergedacht, wenn wir sagen, das ist der Ort der Versöhnung, und wir sagen, das ist der einzige Ort der Versöhnung, ist das nicht arrogant? Zu meinen, alle anderen gehen ins Leere, alle anderen Religionen haben keinen Anspruch? Ich könnte noch mehr Fragen stellen. Das Kreuz provoziert und ich sage, und das ist gut so. Und es ist gut, wenn wir uns heute mal etwas herausfordern lassen, provozieren lassen. Damit es nicht so glatt runtergeht und wir dann bekennen, Jesus am Kreuz für uns gestorben, alles gut und fertig. Sondern bewusst zu entdecken, was bedeutet das für uns? Und welche Botschaft hat es für unser Leben? Vielleicht ganz neu zu entdecken oder wieder neu für einen selber zu fassen. Und es wird an vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben, was dieses Kreuz von Jesus bedeutet. Und ein Text ist in 2. Korinther 5, wo Paulus in unheimlich komprimierter Weise diese Bedeutung schreibt. 2. Korinther 5, ab Vers 19, da schreibt Paulus, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich habe gesagt, ein unheimlich dichter Text, unheimlich komprimiert. Und was hier im Mittelpunkt steht, das ist das Wort Versöhnung, dreimal in drei Versen. Und dieses Wort Versöhnung, das ist das, was man auch jetzt heute ganz bewusst nochmals mit betrachten wollen. Es gibt im Neuen Testament verschiedene Begriffe, die den Begriff Versöhnung erklären. Und der Begriff, der hier steht, der meint eigentlich einen Neuanfang in einer zerstörten Beziehung schaffen. ein Neuanfang in einer zerstörten Beziehung schaffen. Also Versöhnung heißt nicht, eine gestörte Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, sondern etwas, was kaputt ist, neu herzustellen. Ich mache es mal Beispiel. Wenn ein Ehepaar herzhaft streitet und sich angiftet bis zum geht nicht mehr, dann heißt Versöhnung, wir klären das und alles wieder gut. Ja, dann ist Versöhnung, wir haben den Streit geschlichtet. Der Begriff Versöhnung hier heißt, man hat sich geschieden und man hat die Beziehung beendet. Und Versöhnung heißt jetzt, diese Beziehung wird wiederhergestellt. Man heiratet wieder ganz neu. Das ist der Unterschied zwischen Versöhnung, wie man oft den Eindruck hat, das geht hier nur, dass Streit geschlichtet wird. Paulus schreibt hier von dieser Versöhnung, er sagt, nein, da wird etwas, was kaputt ist, wieder ganz neu hergestellt. Und dieses passiert durch den Tausch am Kreuz. Wenn etwas wieder hergestellt werden muss, ist es zerbrochen. Und das steht für Paulus im Hintergrund. Er sagt, wir haben hier einen Bruch, dass er ganz bewusst von Sünde spricht und hier sagt, Gott rechnet ihnen ihre Sünde nicht zu. Und heute werde ich euch ein bisschen tretzen mit auch Griechisch. Es gibt so einen Begriff im Griechischen, wo man immer wieder mit Sünde verbindet, Hamartia, Zielverfehlung, am Ziel vorbeileben. Der steht hier nicht. Sondern hier steht ein Wort, das heißt, aus der Spur geraten, daneben treten oder einen schwierigen Weg gehen, der mich komplett aus der Spur führt. Ein Fehltritt tun. Und das ist, was Paulus hier schreibt. Er sagt, die Menschen, sie haben einen Fehltritt getan und sind komplett aus der Spur geraten. Sie haben eine Grenze überschritten mit verhängnisvollen Folgen. Das ist wie, wenn du auf dem Berg bist und da ist eine Absperrung und du überschreitest diese Absperrung und stürzt ab. Das ist diese Grenzüberschreitung. Und das ist, was Paulus im Hintergrund hat. Wo er sagt, wir kommen aus einer Geschichte als Menschen, wo Gott uns eine Grenze gesetzt hat, die unsere Beziehung zu ihm schützt und die diese Beziehung auch gestaltet. Und als Menschen haben wir genau diese Beziehung überschritten. Man spricht oft davon dem Sündenfall. Dass der Mensch beansprucht hat, wir wollen Gott selbst sein. Und das hat Gott vor die Tür gestellt. Und dieser Bruch heißt, dass der Mensch damit diese Beziehung zu Gott zerstört hat. Kein Streit, wo man wieder gut wird danach, sondern Ende. Kein Konflikt, sondern ganz bewusst ein Schlussstrich unter dieser Beziehung. Was den Menschen damit verloren hat, das ist all das, was Gott gegeben hat, das Leben mit ihm. Das Leben in dieser Erfüllung, wie Gott es gedacht hat. Das Leben unter seiner Fürsorge. Das Leben auch in bewahrten Grenzen, wo ich es entfalten kann. Ein Leben, das davon geprägt ist, in der Beziehung zu Gott sich zu entfalten und dadurch das Menschsein zu entdecken. Und was man gefunden hat, war genau das Gegenteil. Gefunden hat man ein Leben, in dem der Mensch sich selber überlassen bleibt, der Mensch verwahrlost, der Mensch sich zum Maß macht, geprägt von der Frage, wozu lebe ich eigentlich, was ist der Sinn meines Lebens? Geprägt von der Frage, was gibt mir eigentlich Halt, wenn meines nicht mehr reicht? Geprägt auch von der Frage, wie komme ich mit den verschiedenen Herausforderungen meines Lebens klar? Aber auch geprägt von dem, dass der Mensch entdecken muss, es gibt keine letzte Erfüllung mehr in dieser Welt. Viele Hoffnungen bleiben einfach ins Leere. Ja, man hat mit Gott eigentlich das, was den Menschen ausmacht, verloren. Und das nennt die Bibel, sie haben den Tod gefunden. Nicht nur den körperlichen Tod, dass das Leben dann auf einmal von Vergänglichkeit geprägt ist. Und alles, was das Leben ausmacht, ist von Vergänglichkeit geprägt. Sondern auch diesen Tod in der Beziehung zu Gott. Und sagen muss, diese Beziehung zu Gott ist gestorben. Und was jetzt nicht geht, das ist diese Entscheidung des Menschen, dass man sagt, das bringe ich wieder in Ordnung. Das geht nicht. Wenn ich an jemanden schuldig werde, kann ich mir nicht selbst vergeben. Ich kann um Vergebung bitten. Ich kann versuchen, Wege zu gehen. Aber ich kann mir nicht selbst vergeben und jetzt mehr. Wenn wir sagen, dass eine Beziehung von mir beendet worden ist, kann ich diese Beziehung nicht von mir aus wiederherstellen. Ich kann den Wunsch äußern, aber das war's dann schon. Das heißt, der Versuch, mit Gott wieder ins Reine zu kommen, was ja ein Versuch der Religionen quer durch die Welt ist, indem ich Gott irgendwas gebe, dass er mir wieder wohlgesonnen ist. Dieser Versuch geht ins Leere, weil wir Menschen nicht in der Lage sind, diese Beziehung wiederherzustellen. Und was auch nicht geht, das ist, dass Gott sagt, Schwamm drüber, lassen wir gut sein, ja, ist halt irgendwie so gewesen, machen wir weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Es geht auch nicht. Weil das würde bedeuten, dass Gottes Unrecht einfach duldet. Und dieses Unrecht widerspricht Gott in seinem Wesen grundlegend. Gott sei Dank. Gott sei Dank duldet Gottes Unrecht nicht. Gott sei Dank ist er nicht einverstanden, wenn Dinge gegen ihn laufen. Gott sei Dank, sagt er, da braucht es eine Klärung. Weil sonst würde es heißen, wir müssen uns damit abfinden, dass Gott auch vor dem Unrecht irgendwo scheitert. Und deswegen jetzt diese Versöhnung, von der Paulus schreibt, dass Gott selber diese Versöhnung geschaffen hat, und zwar dadurch, dass er das Unrecht beendet, indem er ein Urteil darüber spricht und dieses Urteil vollzieht. Er sagt, dieses Unrecht muss beendet werden, es muss sterben. Und er lädt nicht uns als Menschen diese Schuld auf, sondern er lädt sie selber auf. Und am Kreuz hängt nicht ein Mensch, an dem Gott seinen Zorn auslässt, sondern am Kreuz hängt der Gott, der sagt, aus Liebe zu euch trage ich eure Konsequenzen von eurem Handeln. Und am Kreuz hängt nicht ein Gott, der besänftigt werden muss, sondern ein Gott, der sagt, ich gehe euren Weg zu Ende, damit das Unrecht und diese ganzen Konsequenzen der Beziehungslosigkeit nicht das letzte Wort haben. Und das hat für Paulus, glaube ich, ein schönes Bild im Hintergrund, wo er sagt, ja, er hat ihn zur Sünde gemacht. Jesus hat ihm alles aufgeladen, damit wir dadurch gerecht werden. Und dieses Bild kommt aus der Opferpraxis des Alten Testaments. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Sündenbock. Ja, das ist der Sündenbock. Das ist derjenige, wo man sagt, mir wird immer die Schuld aufgeladen. Im Alten Testament, großer Versöhnungstag, da gab es diesen Sündenbock, da kommt auch dieser Begriff her. Und er wurde vor das Volk gestellt und dann legte ihm der Priester die Hände auf den Kopf und das Volk hat seine Sünden bekannt und symbolisch auf dieses Tier übertragen. Und dann wurde dieses Tier genommen und weggeführt aus dem Volk in die Wüste, damit es dort stirbt. Und symbolisch damit, da wird die Sünde von dem Volk weggetragen. Ihm wurde es aufgeladen. Er wurde zur Sünde gemacht für dieses Volk. Und es war immer wieder nötig. Jedes Jahr hat man das neu gefeiert. Und jetzt bei Jesus, da wird uns beschrieben, dass er diese Sünde auf sich lädt. Und dass er sie wegträgt und dass er damit eine Versöhnung schafft zwischen Gott und uns. Und das Kreuz, diese Botschaft vom Kreuz heißt, alles, was uns von Gott trennt, alles, wo wir Gott schuldig geblieben sind, alles, was diese Beziehung zerstört hat, all das ist mit Jesus gestorben und Gott hat einen Schlussstrich gezogen. Und jetzt hat Paulus drei Konsequenzen. Und er sagt, weil das so ist, das zu Ende gegangen ist. Deshalb hat Jesus eine neue Realität geschaffen. Er hat aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Könnt ihr hier lesen, Vers 19. Das ist ein schöner Begriff, aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Das ist nicht nur ein Wort, was gesprochen worden ist. Dann würde man sagen, Worte können Schall und Rauch sein. Sondern es ist eine Proklamation von einer Realität, die neu geschaffen worden ist. Schwacher Vergleich. Wenn heute unsere Bundesregierung ein Gesetz erlässt, dann kann ich auch sagen, ja, das sind halt schöne Worte, was gesprochen worden sind. Könnten gelten oder auch nicht gelten. Nee, dann heißt es, das ist Gesetz und das gilt. Und wenn dieses Wort der Versöhnung aufgerichtet worden ist, dann ist es eine Gesetzmäßigkeit, die gilt. Ja, die Versöhnung der zerstörten Beziehung zwischen Gott und Menschen ist überwunden. Und Jesus hat diese neue Realität geschaffen, dass er sagt, die Beziehung zu Gott ist jedem Menschen wieder möglich, weil der Weg zu Gott frei ist. Jeder Mensch darf kommen. Das wird ja so schön beschrieben bei der Kreuzigung. Eines dieser eindrücklichen Zeichen, der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste von den Menschen getrennt hat, wo deutlich war, du kannst niemals in diese Gegenwart Gottes gehen. Da heißt es, dass dieser Vorhang zerriss und das Beste ist, nämlich von oben nach unten. Wo deutlich wird, Gott hat den Weg frei gemacht und das ist die neue Realität, die neue Wirklichkeit, die letztlich jedem Menschen gilt. Und das heißt jetzt, jeder Mensch kann zum Vater im Himmel nach Hause kommen. Jeder. Und es gilt für die ganze Welt. Ja, er versöhnte die Welt mit sich selbst. Da ist kein Mensch ausgeschlossen. Da ist keiner zu schlecht. Keiner zu weit weg von Gott. Dieses Wissen, da kann jeder kommen. Eins bleibt bei uns, wir müssen kommen. Das ist kein Automatismus. Das ist eine Rieseneinladung. Und Paulus sagt, die zweite Realität ist nicht nur, dass Gott eine neue Realität durch Jesus geschaffen hat, diese Versöhnung, die Wiederherstellung, sondern er spricht auch das Ja über das Leben eines Menschen aus. Ja, damit wir diese Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, in Vers 21. Was heißt das? Ja, dass wir Gerechtigkeit würden. Ich verstehe das so, dass jeder, der in der Beziehung zu Jesus lebt, unter diesem bedingungslosen Ja Gottes lebt. Und wir sind nicht auf Bewährung zum Glauben gekommen. Ich schenke dir die Beziehung, wenn du sie bewahrst. Ich schenke dir die Beziehung, wenn du anständig lebst. Sondern diese Beziehung, sie wird uns geschenkt und wir erleben in unserem Leben immer wieder, dass wir schuldig werden an Gott und Menschen. Manchmal ungewollt. Und das Schlimme, und manchmal auch ganz bewusst. Und sagt, nein, ich lebe mein Leben. Und ich handle bewusst gegen Gott, gegen Menschen. Und was heißt es jetzt? Ja, dass wir in ihm Gerechtigkeit würden. Das heißt doch, dass Gott sagt, du stehst unter meinem Ja und meine Gerechtigkeit steht über deinem Leben. Du bist recht. Du bist gerecht. Und er hat uns die Sünde nicht angerechnet oder aufgerechnet. Ja, das ist ein schönes Wort aus der Buchhaltung von dort. Ja, Gott ist nicht so der Buchhalter, der mit einem Notizblock rumläuft und sagt, wieder gesündigt, da hat er gesündigt und irgendwann zeige ich es ihm heim. Sondern er schreibt es im Bild gesprochen auf eine Rechnung, wo groß draufsteht, ist schon alles bezahlt. Und das ist, was Paulus hier so vor Augen führt. Er sagt, wir leben unter dem Ja Gottes. Und dieses Ja Gottes, das ist durch Jesus gegenwärtig. Und deshalb brauche ich keine Angst haben, ob es am Ende reicht oder nicht. Ob es am Ende vielleicht nicht doch ein bisschen eng wird mit meinen Leichen im Keller. Ob am Ende Gott nicht doch sagt, naja, schwierig mit dir. Sondern Paulus, er nimmt dann dieses auf im Römer 8 und sagt, wenn ich in der Wirklichkeit Gottes stehen werde, dann ist dort Jesus, der für mich eintritt. Und er sagt, meine Gerechtigkeit ist seine Gerechtigkeit. Und meine Vergebung ist seine Vergebung. Und Paulus sagt, und deshalb kann ich staunend vor dem Kreuz stehen und sagen, das ist doch alles getan. Und die dritte Konsequenz, die er zieht, nicht nur, da ist eine neue Realität geschaffen, der Weg zu Gott ist frei für jeden. Und du lebst unter dem Ja Gottes, das er über deinem Leben ausgesprochen hat. Sondern er sagt, und diese Leidenschaft, die möchte ich den Menschen weitergeben. Lass dich doch jetzt damit von Jesus beschenken. Ja, so sind wir nun Botschafter anstelle von Jesus, sagt er. Gott, er ermahnt durch uns, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er sagt, das müssen die Menschen hören. die Menschen, die verwahrlost sind in dieser Welt, die alleingelassen sind, die ihren Weg nicht finden, die Menschen, die mit dem Leben überfordert sind, die Menschen, die eigentlich auf der Sehnsuchtssuche nach Gott sind und es gar nicht wissen, die müssen hören von dieser Erlösung, von diesem Gott, der sich ihnen ganz persönlich naht. Von dem Weg, der frei ist. Von einem Gott, den sie kennenlernen können, den sie Beziehung aufbauen können, von einem Gott, der tiefste Sehnsucht nach ihnen hat. Und Paulus sagt, und wir bitten leidenschaftlich darum. Nicht wir drohen, nicht wir zwingen, sondern wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das so den Menschen nahe zu bringen, so ganz konkret. Ich möchte, dass Menschen das erleben, heimzukommen zum Vater im Himmel. Dort, wo ich lebe. Vielleicht mit den Möglichkeiten, die ich habe. Vielleicht an diesem Wochenende. Wenn jemand sagt, na, was hast du gemacht? Du kannst sagen, ja, ich war im Gottesdienst, Karfreitag. Und es war großartig. Also nicht, weil die Predigt so toll war, sondern ich habe ganz neu verstanden, was da passiert ist. Das hat ja für mein Leben Wahnsinnsbedeutung. Und wenn es dich interessiert, ich kann es dir erzählen. Wenn man sagt, nee, das kann ich nicht, das geht nicht so gut. Draußen liegen Bibeln, nimm doch so ein Neues Testament mit, wenn er rausgeht. Und dann könnte jemand sagen, da, also ich habe was gehört, kannst du im Originaltext mal nachlesen. Ja, ich schlage es dir sogar auf, wenn du Fragen hast. Ich kenne einen Pastor, der darf sich hinwenden. Das ist so diese Leidenschaft, die Paulus hat. Er sagt, dieses Geschehen vom Kreuz ist nicht nur für mich, dass ich mich hinsetze und gut fühle, sondern dass Menschen diesem Gott begegnen, der dort die Hand zur Versöhnung gereicht hat. Und diese Hand ergreifen und sagen, und dadurch fängt für mich eine neue Wirklichkeit an und ich erlebe unter dieser Gegenwart und in diesem Ja Gottes zu leben. Und vielleicht heute persönlich, vielleicht hast du noch nie diese Versöhnung für dich so ergriffen und gesagt, das habe ich für mich festgemacht. Und ich weiß, dass die Beziehung zu dem Vater im Himmel ist wieder neu hergestellt worden. Vielleicht heute so diesen Moment zu nutzen. Sag, Jesus, wenn du deine Hand ausstreckst mir zur Versöhnung, dann möchte ich ganz bewusst sagen, ja, ich will. Ich möchte mein Leben mit dir verbinden. Und wir feiern jetzt das Abendmahl. Vielleicht ist das Abendmahl genau diese Chance, wo man dann sagt, nicht nur ich erinnere mich an das, was Jesus getan hat, sondern ich nehme ihn ganz bewusst in mein Leben hinein, so wie ich esse und trinke. Und sage ihm ganz bewusst, ich will mich mit deinem Herrschaft, mit deiner Existenz verbinden. Und ich möchte mit dir leben. Komm zu mir. Oder vielleicht nach dem Gottesdienst bewusst mit jemandem zu sprechen. Zu sagen, ich möchte das nochmal festmachen, dass ich weiß, diese Beziehung steht. Oder vielleicht dort, wo die Beziehung dünn geworden ist. Man merkt, es war schon mal besser, sie wieder neu zu bestätigen. Zu sagen, ja, ich möchte ganz neu diese Einladung, die am Kreuz ausgesprochen ist, für mich ergreifen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das feiern wir jetzt im Abendmahl. Dort, wo Jesus seinen Jüngern gesagt hat, das ist dieses sichtbare Zeichen, dass ich mich für euch gegeben habe. Dass ich alles auf mich genommen habe, um euch zu versöhnen. Und diese Begegnung mit ihm dürfen wir jetzt alles mit hineinnehmen. Alles, wo wir sagen, da möchten wir ihn ganz bewusst begegnen. Dort, wo Dinge sind, die uns von ihm fernhalten, trennen. Aber auch dort, wo man ganz bewusst diese Beziehung zu ihm festigen will und sagen, ich möchte das einfach nochmal bestätigen. Ja, ich will mit dir leben. Du bist mein Gott. Und ich möchte unter deinem Ja stehen. Und es dann so in dieser Begegnung mit Jesus in seinem Mahl, für uns nochmal neu fassen zu können. Fassen zu können, Mensch, du hast alles getan und ich darf bei dir sein. Und es gibt nichts, was mich von dir trennen muss. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen Moment haben, wo jeder einfach in diesem Moment der Stille beten kann. Jesus das sagen kann, was ihn jetzt beschäftigt. Und sagt, da möchte ich vielleicht bewusst Dinge hineinsprechen in die Gegenwart von Jesus sagen, ja, das sind die Dinge, die die Beziehung zu dir belasten. Das sind die Dinge, die vielleicht diese Beziehung dünn werden haben lassen. Oder das sind die Dinge, wo ich noch nie in diese Beziehung gegangen bin. Ich möchte dir begegnen. Danke, dass du für mich da bist und dass deine Arme für mich offen sind und ich kommen darf. Lass uns diesen Moment der Stille haben und dann werde ich mit uns beten.